Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Mein heutiger Gast ist der liebe Jan Kurze aus Berlin. Hallo Jan.
Moin.
Moin. Wo sind wir hier gerade?
Ja, wir sitzen in deinem wunderbaren Hotelzimmer im 4-Sterne Leonardo in Aachen.
Ja.
Und es ist Sonntag.
Ja.
Nach der Tattoo-Convention.
Ja, noch mittendrin, ein Tag geht ja noch, ne?
Ja, und stimmt.
Ja.
Wir waren beide zum Glück nicht auf der Aftershow-Party.
Sonst würden wir vielleicht gar nicht hier sitzen können oder so, ja?
Ja, oder meine Stimme würde sich anders anhören, auf jeden Fall.
Wie hast du die letzten 2,5 Tage erlebt?
Ja, es war großartig. Nach den letzten 2,5 Jahren endlich mal wieder so eine Veranstaltung machen zu können, besuchen zu können, dabei sein zu können. Ja. Arbeiten zu können, Leute zu treffen und sich nicht um Abstände, Masken etc. Gedanken.
Hat sich echt sehr normal angefühlt.
Ja, auf jeden Fall total.
Ja.
Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich fand's super.
Ja.
Also ich gehöre halt auch nicht zu der Fraktion, die besonders paranoid ist, was jetzt Corona angeht. Ich meine, ich habe selber gehabt gerade und insofern bin ich da auch, glaube ich, im Moment noch ein bisschen safe.
Ja, sowohl, was ja, die Halle ist ja auch sehr weitläufig und also das fühlte sich schon in Ordnung an. Ne? Du hast was Schlaues gemacht, was viele Tätowierer dennoch oft nicht machen. Du hast heute einfach frei auch, ne?
Ja, fand ich auch. Das war eine gute Idee.
Machst du das immer? Weil ich kenne auch welche, die komplett durchackern und dann...
Normalerweise mache ich auch den Sonntag eigentlich immer, dass ich mir da Termine lege, weil die Leute dann Zeit haben. Und ich komme ja aus Berlin und habe einige Kunden, die hier aus der Gegend sind, also aus Köln-Bonn-Raum.
Mhm.
Und für die ist das immer super, wenn die Sonntag kommen. Aber dieses Jahr habe ich es tatsächlich mal schlauer geplant, und weil ich auch wusste, dass wir uns hier treffen wollen.
Ja, genau.
Ja, insofern ist das alles entspannt heute.
Ja, okay. Kannst du dich noch an deine allererste Tattoo-Convention erinnern, auf der du je warst? War die in Berlin oder wo war die?
Nee, die war in... Obwohl, doch, die allererste, wo ich mal war, da war ich wirklich noch ein kleiner Steppke sozusagen.
Ja.
Da war ich. Das war die erste in Berlin im... Oh Gott, wie hieß das?
Huxleys?
Nee, nicht im Huxleys. Da gab es auf der Oranienstraße gab es so eine Disco. Aber Alter, wie hieß die denn noch? Ich glaube, was ist das? Hieß die sogar Trash? Ich jetzt gar nicht. Da hat Frank Weber tatsächlich damals die erste Tattoo-Convention. Das war auch mit die erste in Deutschland, würde ich fast sagen. Vielleicht Frankfurt gab es, glaube ich, schon.
Ich glaube, in München gab es mal eine. Das war dann auch so ein bisschen Freakshow, weil der Sohne, glaube ich, organisiert.
Und das war 89, oder?
89?
Ja.
Krass. Also Wende.
Ja. Genau, das war ganz kurz nach der Wende.
Ach, krass.
Ja. Das war auch das war ja damals immer im Dezember.
Ja.
Aha. Das war die erste Tattoo-Convention. Da habe ich gerade mit dem Gedanken gespielt, vielleicht mal versuchen zu tätowieren. Und da war das natürlich für mich voll der Augenöffner. Und Das war super spannend, da hinzugehen.
Waren auch richtig gute Tätowierer, die man heute auch noch so kennt, oder?
Ich will nicht lügen, aber ich glaube tatsächlich, Bernie Luther war da. Den kennt man ja natürlich.
Ja, jetzt fast mit gerechnet. Ja. Ja. Der ja auch dieses Jahr in Aachen zum ersten Mal dabei.
Ganz genau.
Ganz toll, ne?
Ja, ja, und ansonsten, gut, das ist wirklich lange her. Ich kannte damals ja auch noch niemanden aus der Szene. Aber das ist der Einzige, den ich da auch so in Erinnerung habe. Der war tatsächlich da.
Wie hattest du denn von der Convention überhaupt gehört? Also gab es ja noch nicht mal ein Tätowiermagazin zu kaufen oder so, ne?
Nee, gab es tatsächlich nicht. Das ging, glaube ich, tatsächlich über Plakate, die ich gesehen hatte.
Ja.
Und das war halt die Zeit, wo ich hatte mich gerade irgendwie das Jahr vorher das erste Mal selber tätowieren lassen. Und das war so ein...
Von wem?
Oh Gott, das war ein Laden in Moabit. Ich weiß den Namen des Tätowierers nicht mehr. Also das war... Das ist eine spontane Entscheidung. Ich habe das erst selber gezeichnet. Eigentlich all das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Mhm. Ein Tätowierer eine selbst gezeichnete Zeichnung vorlegen und den dann dazu verdonnern, das machen zu müssen.
Das falsch machen
zu müssen. Ja, genau. Ich habe all diese Fehler, die die Leute heute hoffentlich nicht mehr so machen, habe ich damals natürlich selber gemacht.
Ja.
Ja. Ja, und dann, das hat mich dann total angezeckt und angetriggert. Ich dachte, ey, das will ich auch mal ausprobieren, weil ich mich immer schon immer für Kunst interessiert habe und halt auch so immer gezeichnet, wie wahrscheinlich viele.
Was machen deine Eltern? Haben die auch
einen? Ich komme aus einem straighten Akademikerhaushalt. Also ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf mit dem, was ich mache.
Hast du Geschwister?
Ich habe einen Bruder.
Was macht der?
Der ist 3-4 Jahre älter als ich. Der ist... Der hat mal Geologie studiert und hat jetzt einen IT-Job bei, oh Gott, die Bundesdruckerei, die unsere Ausweise machen.
Ach was, kriegen das sichere Job so, ne?
Genau. Ja, also der sitzt auch in irgendeiner Hochsicherheitsabteilung.
Wo, in welcher Stadt?
Ist in Berlin.
Ach so, cool.
Ja, genau, okay. Der wohnt auch in Berlin.
Ja, aber ursprünglich kommst du aus dem Norden.
Ich bin geboren in Hameln, aber groß geworden im Norden in Eckernförde.
Eckernförde.
An der Ostsee.
Genau. Das ist ein Marinehafen, glaube ich, oder?
Es ist immer noch ein Marinehafen, tatsächlich. So ein paar Sachen gibt es da noch. Das war früher viel mehr, weil mein Vater tatsächlich, der war Bruder bei der Bundeswehr.
Mhm.
Und da sind wir auch immer ziemlich viel umgezogen. Wir waren mal in Hamburg und in Eckernförde. Da hat er sich dann selbstständig gemacht. Der ist Arzt oder war Arzt. Der ist natürlich inzwischen lange im Ruhestand.
Ja.
Ja, genau.
Und was halten die da heute von? Weil ich meine, man kann ja auch deinen arbeiten. Ich meine, du hast gestern auch einen Rücken weitergemacht. Das, da sieht ja sogar ein Laie, dass das jetzt nicht irgendwie so hingemeiert ist, ne, von so einem Rocker oder so, sondern dass das ja wirklich eine künstlerische Arbeit ist.
Ich glaube, sie sind heute froh darüber, dass ich halt einen Weg gefunden habe und das, was ich mache, was mir Spaß macht. Und dass man da offensichtlich sogar von leben kann.
Ja, klar.
Ja, haben wir alle ihren Frieden mitgemacht.
Mhm, ja. Und du machst das ja auch schon lange, ne? Wie lange tätowierst du?
Ich mache
noch nicht 30 Jahre, denke ich mal, aber so die Kante.
So schlimm ist es noch nicht. Es geht langsam darauf zu, leider. Ja. Das heißt leider, das ist natürlich auch...
Aber über 25 sind es wahrscheinlich, ne?
Ja, also es ist ein bisschen die Frage, wo du anfängst zu zählen. Ich habe ja auch, ich sag mal, so am Küchentisch angefangen. Ich bin tatsächlich autodidaktischer Homescratcher.
Mhm.
Gott, das war so Mitte der 90er, würde ich sagen. Also 95 oder 96 habe ich dann meinen ersten richtigen Job in einem offiziellen Tattoo-Studio angefangen. Und da hatte ich, glaube ich, vorher so 2-3 Jahre tätowiert und auch Freunden probiert. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich tatsächlich 2-3 halbwegs vorzeigbare Fotos hatte.
Mhm.
Mit denen bin ich mich dann bewerben gegangen und dann bin ich bei Berit im Tatar Obscur gelandet. Der Name sagt ja vielleicht heute auch noch einigen was.
Mhm.
Ja.
Existiert der Laden eigentlich noch?
Nee.
Oder hat Berit einen anderen Laden oder tätowiert die überhaupt?
Berit tätowiert noch, aber die hat sich mehr auf ihre Kunst konzentriert inzwischen. Die hat so ein ganz schickes Atelier, nenne ich es jetzt mal.
Mhm. Der Laden war aber auch schon sehr schick.
Der Laden
sehr
war, modern, war immer sehr schick. Ja. Berit hat immer viel Wert auf das äußere Erscheinungsbild gelegt.
Ja,
nee, aber den gibt es leider nicht mehr.
Ja. Okay.
Die hat sich so ein bisschen ins Private zurückgezogen.
Ja. Was war denn so die erste Tätowierung, die ich gecatcht habe? War das auf Musikern oder so? Oder wo hast du überhaupt mitbekommen, dass es Tätowierungen gibt?
Nee, das war tatsächlich schon ziemlich früh, als ich überhaupt noch nicht mit dem Gedanken gespielt habe, das vielleicht mal selber zu machen. Das waren tatsächlich japanische Tätowierungen, die ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das gesehen habe, aber das war für mich so die Initialzündung. Und dann, dann gab es ja diese Zeit Anfang der 90er, als dieses New School aufkam, ist immer Stichwort San Francisco, das Tattoo-Mekka damals, heute vielleicht sogar immer noch.
Ja.
Leute wie Markus Pacheco und Patrick Condon, Mike Davis.
Mhm.
Ja, ich war dann auch tatsächlich Anfang, Mitte der 90er für fast ein Jahr in San Francisco. Allerdings damals noch nicht zum Tätowieren.
Aber du hast dich tätowieren lassen.
Ich habe mich natürlich tätowieren lassen, genau. Und ich wusste auch schon, das ist eigentlich der Weg, den ich gehen will. Bin damals aber noch zur Uni gegangen. Ich habe studiert. Ich habe Kartografie studiert mal in einem früheren Leben.
Ich bin gelernter Vermessungstechniker.
Ja, das ist ja eine... Musste ich auch mal ein Seminar belegen.
Ja.
Ja, und da hatte ich ein Praktikum beim US Geological Survey und die sitzen da in Menlo Park, heißt das ist da...
Also San Francisco.
In der Nähe, genau, südlich von San Francisco, das Silicon Valley.
Ach so, ich dachte jetzt, du warst da schon Tätowierer und bist
da... Nee, da war ich tatsächlich noch nicht Tätowierer. Ja. Ich habe dann im Hostel, ich hatte schon so ein bisschen Zeug mir zusammengekauft und dann da aber mich tätowieren lassen und halt den großen Namen über die Schulter geguckt. Und
du hast dich von Patrick Condon tätowiert.
Ich habe mich von Patrick Condon...
Unterarm auch direkt, ne?
Ja, Unterarm sogar Hals, wo er auch meinte, mach das lieber nicht und so.
Welche Halsseite ist das?
Diese Seite. Ja.
Da ist...
Ist da die Rose?
Rose mit roten Flammen.
Ja, genau. Ja. Also ich meine, das, was er damals gemacht hat, das war so ein kleines Blümchen, die habe ich mir dann tatsächlich mal covern lassen.
Und das war Anfang der 90er, als du quasi ein Praktikum für Kartografie,
genau,
meine Güte, schwieriges Wort.
Für Kartografie,
Kartografie, genau, in San Francisco gemacht. Das ist ja spannend.
Da hat er noch bei Erno gearbeitet, auf der Hate Street.
Ja,
der
Name sagt mir was.
Everlasting, weiß ich gar nicht, der Name ist
Mike auch, Davis.
Mike Davis, den Laden gab es da wohl schon. Ich glaube, der hat den Aaron Kane noch gemacht.
Ah, krass.
Ja. Und als ich dann ein Jahr später nochmal da war, da hat auch Patrick dann im Everlasting gearbeitet und da haben wir dann den Arm gemacht.
Okay.
Ja.
Also, du hattest den Hals, bevor du den Unterarm tätowiert hattest?
Ja. Alles falsch gemacht.
Du Hipsterkind.
Ja, voll.
Das Berliner Hipsterkind.
Das darf man gar nicht
ganz kurz.
Ja, ja.
Das hätte ich nie gedacht. Krass. Aber das war doch dann für deine Eltern wirklich shocking, oder?
Ja,
kommst du wieder an den Hals tätowiert?
Ja, voll. Ja. Ja, aber dann habe ich auch schnell gemerkt, dass das irgendwie die falsche Reihenfolge ist und dass man ja dann doch eher mal mit den verdeckt Stellen anfangen sollte.
Ja. Ja, lustig. Es war tatsächlich, ich glaube, 96. Besagte Vermessungstechniker-Ausbildung, wir waren in der Berufsschule und haben dann einen Trip nach Berlin gemacht. So, 96 war das. Und ich weiß, da hatte ich hier noch so ein Piercing und da wollte ich mir so eine Spitze holen. Da war ich bei Tattoo Obscure.
Okay.
Und ich wusste auch schon, dass du einen Unterarm von Patrick Conlon hast. Und dann bin ich da rein und ich habe gesehen, irgendwo wurde tätowiert und dann habe ich echt so dazwischen gelinst und geguckt, ob ich irgendwie so einen Blick auf deinen Arm kriege.
Krass, das
ist... Ey, so aus 12 Metern durch 2 halb offene Türen habe ich so...
Das hast du mir, glaube ich, mal erzählt, ja, als wir uns mal in Köln getroffen haben.
Ist wirklich so, ne? Weil ich fand das so aufregend, dass Leute aus Deutschland, weil zu der Zeit, da sind ja also so Transatlantikflüge, das war ja für mich, das war ja auch noch was Besonderes so, ne? Das war ja eine große Nummer. Und dann dachte ich so, also ich war so richtig, richtig hart neidisch, so, Alter, da ist einer aus Deutschland, der fliegt da rüber und lässt sich von diesen großen Namen da einfach tätowieren, das fand ich total
faszinierend. Das war auch eine großartige Erfahrung, auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, zu der Zeit gab es wahrscheinlich in Deutschland, ich würde jetzt mal sagen, 10 Menschen, die von den Leuten Tätowierungen sich abgeholt haben.
Das fing da so gerade an, diese New School-Bewegung, und das ist dann ja auch sehr groß geworden.
Mhm.
Und auch diese ganze Convention-Dichte, das gab es ja damals alles noch nicht, so wie heute.
Ja.
Ja.
Warst du damals schon im Austausch mit den Deutschen, die sich damals, also keine Ahnung, sondern Andreas hatte ja schon Kontakt in San Francisco.
Also ich kannte den Dirk Reuter schon.
Genau,
ja,
aus
Dorsten. Wir haben ein bisschen zeitgleich angefangen, wobei er vielleicht sogar noch ein bisschen früher angefangen hat.
Mhm.
Den Heiko Gantenberg natürlich, der ja auch schon früh in den USA war. Mhm. Der, glaube ich, der war in Boise, Idaho, ziemlich eine Weile. Und Hans-Jörg Pobudek. Andreas kannte ich damals selber noch nicht. Ja. Wir haben uns erst ein paar Jahre später kennengelernt.
Mhm.
Hennes
klar.
Ja.
Ja, gab's den dann noch? Ja, das waren so die. Das war die ja, der Ilja später dann, ne? Der ist dann auch mal nach San Francisco gefahren, Ilja Hummel.
Ja, genau.
Genau. Beschreib mal, ich habe dich bisher so als eher ruhigen Typen kennengelernt. Wie war das Mitte der 90er in Berlin? Weil Berlin ist halt eine Stadt, die die ganzen Irren anzieht. Wie war das da damals in dem Laden zu arbeiten?
Ja, als ich nach Berlin gezogen bin, das war ja tatsächlich noch kurz vor Mauerfall.
Mhm.
Und
also du bist dann nach West-Berlin logischerweise
gezogen. Ich bin dann nach West-Berlin logischerweise gezogen, genau.
Wo weil du war, Bundeswehr und so, kein Bock drauf? Oder?
Ich bin da anders drum rumgekommen. Nee, das war tatsächlich, ich wollte unbedingt raus aus der kleinen Stadt in die große Stadt und dann war für mich die Frage, gehe ich nach Hamburg oder gehe ich nach Berlin? Für Hamburg waren meine Noten zu schlecht, weil ich mich damals dann halt an der Uni eingeschrieben habe. Ah, okay. Und so bin ich in Berlin gelandet. Ich hatte schon einige Freunde da, die schon 2-3 Jahre vorher nach Berlin gezogen sind. Insofern kannte ich da ein paar Leute und so kam das, ja. Naja, und dann kam der Mauerfall und das hat natürlich alles verändert. Ne? Dann gab es plötzlich...
Du warst gerade da und fiel schon die Mauer.
Genau, ja. Ja, so war das sozusagen. Aha. Ja. Ja, und dann haben sich Möglichkeiten aufgetan, die vorher, das konnte sich keiner ausmalen, was dann plötzlich geht. Ne? Also die ersten 2-3 Jahre nach dem Mauerfall, das war echt eine wilde Zeit. Da herrschte ziemliche Anarchie. Also wie die Leute sich plötzlich einfach Wohnungen genommen haben, die leer standen und dann da irgendwie 30 Mark für bezahlt haben, für eine geile Zwei-Zimmer-Wohnung.
Erstmal annektieren so, ne?
Ja. Genau, ja, wo heute alles weggentrifiziert ist.
Ja.
Friedrichshain oder Prenzlauer Berg.
Ja.
Ja, und das mit dem Tätowieren, das lief dann so ein bisschen parallel. Ne?
Ja.
Ja. Ich hatte dann tatsächlich, ich habe in Berlin einen Freund von mir, mein Mitbewohner, mein damaliger, der hatte einen Bekannten aus Prag, aus der Tschechoslowakei.
Mhm.
Und der hat in einem besetzten Haus gelebt. Und er hatte schon so Handpiker-mäßig angefangen, seine Kumpels im besetzten Haus zu tätowieren. Mhm. Der war auch ein großartiger Künstler und Maler,
mhm.
Petre, dem ich leider keinen Kontakt mehr habe heute.
Ja.
Und über den habe ich tatsächlich damals einen Kontakt auch zu Cinciana aus Italien bekommen, die hat in der Linienstraße im besetzten Haus gewohnt. Ja.
Der Name sagt mir tatsächlich gar nichts.
Okay, die ist eigentlich auch relativ bekannt in der Tattoo-Szene.
Ja, okay.
Ja, und so bin ich da irgendwie so langsam reingerutscht und habe da so meine ersten Fühler ausgestreckt. Ne?
Ja. Ja. Was waren damals so die großen Tätowierer in Berlin? Gab es den Mark D. schon zum Beispiel?
Mark D. gab es schon, ja. Ja, genau. Ja, der war, also seine schwarz-grau Sachen sind ja immer noch echt outstanding.
Ich sehe da nichts mehr von, aber ich kann mir das denken.
Ja, der hat sich auch so ein bisschen, ich glaube, der arbeitet jetzt tatsächlich auch so semi-Privatstudio.
Mhm.
Das Nightliner... Ich weiß gar nicht, ob es den Laden noch gibt. Auf jeden Fall sind die aus der Wispia ja jetzt weg.
Mhm.
Ja, den gab es schon. Und wen gab es denn da noch? Ja, Olli, ne? Paint and Ink Department.
Olli und Tobi. Ne?
Olli und Tobias,
genau. Tobias, ja.
Dann Berit.
Klar, Lund.
Ja. Ja. Ja, aber damals konnte man tatsächlich die Tattoo-Studios in Berlin noch mehr oder weniger an 2 Händen abzählen. Ne?
Ja, und zu der Zeit kann ich mich ja auch erinnern, da gab es jetzt auch nicht so viele, wo ich dachte, so, das entspricht so meinem Gefühl von Tätowieren. Gab auch noch viele alte Bikerläden.
Ja, es gab viele alte Bikerläden.
Pengo und so.
Ich habe tatsächlich auch mein allererstes Tattoo habe ich noch von Schulzke aus der Karl-Marx-Straße.
Ja.
Ja, ja, und dann gab es natürlich ein paar Hells Angels-Läden, ne? Bikerläden.
Ist lustig, dass du den Namen Schulzke erwähnst, weil ich habe gestern einen älteren Herrn getroffen, der den ganzen Bodysuit vom Henning Jorgensen hat. Und der meinte ich auch so, als komplett so angefangen. Also, nee, ich hatte mal 1-2 Sachen von Schulzke, hat er sich auch irgendwas machen lassen. Oder sowas hat der Henning dann natürlich, ist er da drüber gegangen. Ne?
Ja.
Ja,
damals gab es einfach noch nicht so die Auswahl in Berlin. Ne? Und wenn man was wirklich Gutes haben wollte, dann musste man sich vielleicht tatsächlich mal sogar ins Flugzeug setzen.
Oder so. Ja. Hast du dich zu der Zeit nur von Amerikanern tätowieren lassen oder auch von Deutschen?
Nee, ich habe dann tatsächlich auch, ich habe mich dann von Dirk Reuter tätowieren lassen und von Hans-Jörg habe ich relativ viel sogar. Wir haben uns dann immer ein bisschen gegenseitig tätowiert. Ja. Naja, und dann... gut, dann
Hans-Jörg, der auch vorher bei Feinlein war, beim Ralf.
Genau, richtig. Genau. Richtig.
Hans-Jörg Pobodek.
Pobodek, genau.
Pobodek.
Ja.
Pobodek heißt er bei Instagram oder so, ne? Oder? So ein Name, der...
Das weiß ich gar nicht.
Ja, ja, okay. Ich hab's gerade so gesehen.
Dass er überhaupt bei Instagram ist, ist ja schon...
Ich glaube, da bin ich irgendwie mal über den...
Ja. Ich glaube, Popodeck heißt der.
Oder es gibt noch einen Hashtag mit ihm oder so. Irgendwie ist der bin ich über den Namen gestolpert.
Ja. Ja, ich habe tatsächlich damals mit Dirk, da haben wir relativ viel zusammen gemacht, auch zusammen auf Conventions gefahren nach Hamburg.
Den Reuter, ja?
Ja, genau. Ja,
okay. Hast du den auch gestern getroffen?
Den habe ich gestern auch kurz getroffen, ja, leider nur kurz. Wie das immer so ist, da hatte man nicht genug Zeit, mit allen ausgiebig zu sprechen.
Ja. Hast du eigentlich auch so einen subkulturellen Background? Hast du so Musikaffinität oder...
Also ich bin selber total, ich liebe Musik, aber ich habe nie in einer Band gespielt oder sowas. Also mein subkultureller Background ist dann eher in Besetzerkneipen abhängend.
Ja.
Wobei ich mich jetzt auch nicht als Punker bezeichnen würde, nee, das kann man nicht sagen.
Ja, irgendwo so dazwischen, ja.
Ja, irgendwo so dazwischen.
Hast du mal überlegt, weil Berlin hat sich ja also komplett verändert, komplett auf links gedreht. Hast du auch mal überlegt, mal aus Berlin wegzugehen? Oder
ja,
so? Oder
natürlich immer mal wieder.
Wo wohnst du im Moment?
Ich wohne im Moment in Plenterwald. Das ist so am Treptower Park, Baumschulenweg.
Ja.
Ja. Ja, aber ich wohne ja inzwischen mehr als mein halbes Leben in Berlin. Und das ist krass, ne? echt meine Heimat geworden.
Klar.
Und es ist eine Hassliebe manchmal, aber... Mhm. In meiner momentanen Lebenssituation, ich habe auch zwei Kinder, die jetzt noch nicht ganz aus dem Haus sind. Mhm. Insofern werde ich da noch eine Weile bleiben.
Das heißt, die wohnen beide bei dir oder teils?
Naja, ich bin getrennt seit einer Weile, teils, genau.
Ja,
aber wir haben alle noch ein gutes Verhältnis zueinander und die sind jetzt auch Teenager, also das ist alles dann nicht mehr so...
Wie war das, als sie in der Schule gesagt haben, Papa ist Tätowierer?
Ach, das war immer cool.
Ja?
Ja, das war
aber Berlin ist ja auch wirklich sehr...
Das war nie ein Problem, also wenn andere Eltern da vielleicht ein Problem mit haben, dann lassen sie es dann auch einen vielleicht nicht so merken.
Mm.
Ja.
Ja.
Nee, das war nie ein Thema. Im Gegenteil, ich meine, für die Kids ist es ja eher cool. Ne?
Ja. Also,
ich habe jetzt tatsächlich auch schon einige Kunden der zweiten Generation, wo man die Eltern mal früher tätowiert hat oder sogar immer noch tätowiert und dann kommen jetzt die Kinder. Ne?
Ja.
Das ist schon irgendwie cool.
Voll.
Ja.
Und haben die mit derartige Ambitionen oder so?
Meine Kinder?
Ja.
Also die sind schon Tattoo interessiert. Ob sie jetzt, ich sage ihnen immer, mach das nicht.
Was soll Vater auch sagen?
Ja, oder? Ja. Also es ist tatsächlich eine Karriere, die ich jetzt nicht unbedingt als einen leichten Weg empfehlen würde.
Mhm.
Es ist ein toller Job, aber es ist halt mehr als ein Job. Es ist ein Leben, ne?
Mhm.
Wenn man das wirklich lange und gut und nachhaltig machen will, dann kann man das nicht so 8 Stunden, 5 Tage die Woche abreißen. Da muss man schon.
Das ist total bei mir
hängen. Da muss man schon ein bisschen mehr Energie und Liebe reinstecken.
Das ist total bei mir hängen geblieben. Dein langjähriger Weggefährte und Miteigentümer eures Ladens, der Fiede, der war ja letztens beim Augen zu und durch Podcast.
Ja, natürlich.
Und da ist ein Satz besonders bei mir hängen geblieben. Da kam so die Nachfrage so, ja, mehr hast du damals, als du angefangen hast, nicht tätowiert? Und er sagte so, ich wusste schon ganz früh, dass ich das ganz lange machen möchte.
Mhm.
Ja? Und also, der hatte damals wohl schon im Hinterkopf so, da kann man auch ausbrennen.
Ja.
Ne, da muss man sich so ein bisschen zurückhalten, dann kann man das auch mehrere Jahrzehnte machen.
Also bei mir war es so, dass als ich damit angefangen habe und überhaupt mit dieser Szene das erste Mal in Berührung gekommen bin und mich das erste Mal tätowieren lassen, das war sowas wie eine Initialzündung. Also das war etwas, wo ich dachte, wow, das willst du machen. Das war das Erste, was mir in meinem Leben über den Weg gelaufen ist, was ich wirklich aus vollem Herzen mit aller Liebe und aller Energie machen wollte.
Krass.
Ja, und das ist tatsächlich immer noch so. Also ich meine, das ist natürlich wie mit jeder Profession, die man betreibt. Man hat gute Tage, schlechte Tage und irgendwann will man vielleicht auch mal sich mit anderen Dingen beschäftigen.
Mhm.
Aber ich habe es nie bereut. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, mit dem man alt werden kann.
Mhm.
Wobei natürlich Tattoo eigentlich ein bisschen jugendaffin ist.
Ja.
Aber trotzdem, es gibt ja genügend gute Beispiele, so jemand wie Henning Jorgensen zum Beispiel, der das seit der Steinzeit macht
und immer noch auf dem hohen Level. Das
mit
ist das
einer Krasse, Liebe, ne? Und mit einer Energie und mit einer Qualität, das ist einfach zum Niederknien. Ne?
Ja. Ja, und auch ein sehr netter Typ. Also ich schätze solche Leute sehr, vor allem in so einem Business, was ja, ne, wo viele Selbstdarsteller und Egomanen und so weiter unterwegs ist, und der ist einfach, ich hatte zweimal Kontakt mit ihm, weil ich mich zweimal von Mike Rubendahl tätowieren lassen, und da war der tatsächlich immer dabei, zwar einmal in London auf der Convention, weil die dann Stand zusammen hatten, und einmal bei Henning im Laden in Dänemark, da war aber mal Mike auch zu Gast, und Dann habe ich den die letzten zig Jahre nicht gesehen und dann lief der vorgestern an mir vorbei und war so am Telefonieren und das 15 Meter so, hi Oliver. Und ich denke so, krass. Der weiß meinen Namen so, der hat mich sofort erkannt.
Respekt.
Sowas finde ich total stark. Ne?
Ja, ich muss auch mal meine Courage zusammennehmen und mich mal vorstellen, weil ich würde tatsächlich gerne mal einen kleinen Gastauftritt bei ihm machen.
Ja. Ja,
da kann man eine Menge lernen.
Ja. Ja, dann müsste, ja, wie würde man sowas anstellen?
Ich denke mal, am besten zum Stand gehen und sagen,
ja.
Hallo Henning, ich bin Jan aus Berlin.
Ja.
I like your work. Very, very much.
Soll man das später zusammen mal angehen? Dann schuppe ich dich so nach vorne, so, jetzt geh schon. Der hat doch jetzt Zeit. Guck mal, nein, ich will nicht.
Ja, das machen wir, super.
Das ist ja echt witzig. Ja, und dann würdest du ihm dein Portfolio hinlegen und...
Ja, stimmt. Ich habe sogar noch eins mit, wobei als ich das heute am Freitag auf den Tisch gelegt habe, dachte ich, das macht man ja heute nicht mehr. Das ist ja über Instagram etc.
Ja.
Braucht man sowas ja eigentlich fast gar nicht mehr. Ja. Aber ich habe tatsächlich noch ein Portfolio.
War auch am Stand von Chris Deppmer, also der ist ja neben meinem Stand. Ich habe ja glücklicherweise auch so ein kleines Ständchen bekommen vom Andreas. Und 1000 Flashbücher und Merchandise und was nicht alles. Ich so, wo sind deine Tattoo-Fotos? Wozu? Ja. Also völlig selbstverständlich, hä? Wie jetzt, ne? Das ist.
Auch wenn jetzt die Leute heute an den Stand kommen, die haben das ja vorher dann meistens alles schon ausgecheckt. Und wissen ja, zu wem sie gehen, zu wem sie wollen.
Ja.
Das ist das Gute am Internet, würde ich sagen. Ne?
Ja. Ich habe gestern einen Live-Podcast gemacht mit dem Pino Caffaro und der Yanni Rose. Und der Pino erzählte auch noch aus den 90ern von den Conventions, dass die Leute angestanden haben, um Fotomappen anzugucken.
Ja, tatsächlich. Ne?
Und dann hat die auch keiner fotografiert, sich wahrscheinlich auch nicht getraut, selbst wenn einer eine Kamera gehabt hätte. Handys mit Kameras gab es ja eh noch nicht.
Ja.
Wie erinnerst du das?
Also die,
und dann quasi Sachen im Kopf speichern müssen.
Als kleine Anekdote, die allertollste und beste Convention, auf der ich jemals war, das war 1999 in Samoa tatsächlich, West-Samoa.
Da warst du im Tätowiermagazin, da seid ihr
mit... Da war ich mit
Heiko, ne?
Mit Heiko und
Sabine
Gaffron
und
Hans Jörg.
Hans Jörg hatte, glaube ich, gerade seine frische Brusttätowierung vom Tom.
Ja.
Vom Herz. Ne?
Die waren noch nicht alt damals.
Genau.
Das war wirklich also ein legendäres Erlebnis. Und da gab es tatsächlich Leute, also die Samoaner sind ja sehr tattoo-affin.
Ja.
Das merkst du schon, wenn du am Flughafen ankommst. Da hat dann der Zollbeamte, der deinen Koffer durchwühlt, tätowierte Hände.
Ja. Von zu der Zeit.
Ja. Und da sind mir aus meiner Fotomappe irgendwie 2-3 Fotos geklaut worden.
Ach was?
Ja, und das empfinde ich im Nachhinein als großes Kompliment. Ich habe mich natürlich erstmal kurz geärgert, aber...
Eine Ehre so, ne?
Ja, weil die Leute, also die Samoaner, sag ich mal, die haben ja eine ganz andere Tattoo-Tradition als wir. Und
wahrscheinlich vorher noch nie eine farbige Tätowierung gesehen. Ne?
Und das denke ich nämlich auch, und das war für die einfach was Neues.
Ja.
Und so das zum Thema Portfolios, ne?
Ja.
Ja.
Wie würdest du deine Arbeiten, die du heute so machst oder seit einigen Jahren, wie würdest du die bezeichnen? Ist das japanisch? Ist das klassisch japanisch? Ist das Asian Influenced irgendwas?
Ja, Oriental vielleicht.
Ich
habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dass so die ersten Tätowierungen, die ich mal gesehen habe und die mich da nachhaltig beeindruckt haben und auch mich so ein bisschen dazu gebracht haben, Tätowierer zu werden, waren japanische Arbeiten. Und das war immer was, wo ich hin wollte. Das war allerdings am Anfang einfach Lichtjahre entfernt. Erstmal jemanden zu finden, der sowas haben will von einem. Dafür muss man natürlich auch erstmal gewisse Referenzarbeiten vorzeigen können. Und da reinzukommen ist natürlich schwierig. Also ich würde mich nicht als traditionellen japanischen Tätowierer bezeichnen, auf keinen Fall. Ich versuche, ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, also meine Sachen zu vereinfachen, und war jetzt auch diverse Male in Japan die letzten Jahre. Habe mich auch da tätowieren lassen.
Warst du alleine da mit Tattoo-Freunden?
Den ersten Trip habe ich tatsächlich mit Fide zusammen gemacht.
Mhm.
Dann war ich das zweite Mal, bin ich alleine hingefahren, habe aber tatsächlich Pino und Mariana, da war die Tokyo Convention.
Aha.
Da hat man natürlich einige Leute, die man eh schon kannte, getroffen.
Ja, cool.
Und dann war ich nochmal, das war 2015, glaube ich, war tatsächlich das letzte Mal, dass ich da war.
Mhm.
Da war ich dann auch nochmal alleine da. Und hatte aber ein paar Kontakte, dass ich halt da vor Ort Tätowierer besuchen konnte. Also ich war bei dem Horitoshi in Tokio.
Und von dem hast du dich auch tätowieren lassen?
Nee, ich habe mich von Miyazu in Osaka tätowieren lassen. Miyazu ist, hat mal gelernt von Horitsune, dem Zweiten.
Okay.
Ja, das war ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis.
Was hast du von dem bekommen?
Dem habe ich den Oberschenkel, habe ich von ihm, so einen Hahn mit Chrysanthemen.
Ja, okay. In einer Sitzung?
Nee, um Gottes Willen.
Ja, ja, okay.
Das hat, glaube ich, 4-5 Jahre gedauert, bis das fertig war. Also das haben wir 2010 angefangen.
Ja, ja, okay.
Dann habe ich ihn mal in Zürich bei Mick getroffen.
Ah.
Ja, von Mick habe ich mich ja auch mal tätowieren lassen,
den Rücken. Du hast den ganzen Rücken von ihm, ne?
Genau, ja. Und da war Miyazu als Gasttätowierer da, dann bin ich da hingeflogen, habe da mein Bein da weitermachen lassen.
Ah, okay.
Und dann nochmal in Japan, das hat eine Weile gedauert, bis das fertig war.
Ja.
Ja.
Wie hast du Japan als Land wahrgenommen? Ich fand es irgendwie total beeindruckend.
Ja, geil. Also,
Weil ich war in ganz vielen asiatischen Ländern und Japan hat damit irgendwie gar nichts zu tun, weil überall ist irgendwie Chaos und in Japan
nicht. Ich habe da nicht so den Vergleich. Also ich bin tatsächlich so, was Ostasien angeht, kenne ich nicht so viel. Also Japan war für mich super beeindruckend, sehr alien. Also ich glaube, entfernter von unserer Kultur geht es kaum auf diesem Planeten.
Ja, das ist schon, ja.
Und dieser krasse Gegensatz zwischen Tradition und Moderne, das ist schon...
Ja.
Also ich fand es super. Ich würde auch gerne, also ich hoffe, dass es bald wieder geht, dass man problemlos hinreisen kann.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie weit die mit ihrer Öffnungspolitik sind.
Ja.
Ja, aber es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da...
Ich finde das halt so krass, wenn man sich das vergegenwärtigt. Ne? Das ist ja eigentlich der Tätowierstil, also der auch so speziell großflächig ja am allerbesten funktioniert für mich auch und was einfach ein ganz fester Anker ist in der Tätowierwelt und nur aus diesem kleinen Land heraus auch. Ne?
Ja,
das ja auch verpönt war und so weiter, das hat ja auch eine riesen Wandlung genommen innerhalb Japans. Ne?
Ja, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Vielleicht ist es gerade diese soziale Ächtung, diese Marginalisierung, die dann das auch als Trotzreaktion zu so einer hohen Qualität gebracht hat.
Ey, kann auch sein.
Kann sein, ne?
Ja,
aber ich meine, die Japaner sind halt auch einfach Ästheten, ne? Was sie machen, machen
Pedanten
sie richtig.
Halt
machen
auch,
sie richtig, ne?
Ja.
Ja.
Ist schon beeindruckend, ist alles sehr durchdacht.
Ja, die ganze Bildsprache ist, also als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, dachte ich, ich könnte ja gar nicht richtig zeichnen, so, weil alles so reduziert und vereinfacht ist. Mhm. Und bis ich dann erstmal verstanden habe, was da eigentlich hintersteckt und welchen Weg man erstmal gehen muss, um diese Reduzierung überhaupt richtig machen zu können.
Mhm.
Es ist ja das, was auch beim Tätowieren ja relativ wichtig ist, finde ich, dass man eben sich nicht zu sehr im Detail verliert, sondern eine einfache, simple Bildsprache findet, die einfach über die Jahre und Jahrzehnte hält. Ne? Und das, denke ich mal, haben die uns 1-2 Jahrhunderte voraus. Das ist tested and approved. Ne?
Was hältst du dann von so jemandem wie zum Beispiel dem Shige, der auch, der mittlerweile so komplizierte, großflächige Sachen macht? Also der verliert sich ja teilweise in Details. Findest du das trotzdem beeindruckend?
Ich find's,
obwohl man weiß, in 15 oder 10 Jahren sind die Details auf jeden Fall weg. So.
Also ich finde es beeindruckend. Es ist nicht der Weg, den ich gehen will. Ich gehe eigentlich eher genau in die andere Richtung.
Ja.
Was Shige natürlich, zum Beispiel jemand wie mir, einfach voraus hat und was ich nie erreichen werde, ist dieses tiefe Verständnis der japanischen Kultur.
Ja, es hat Japaner
und,
halt.
Ja, auch, ganz genau. Und da hinzukommen, also Mick hat mir mal irgendwie so eine Anekdote von Horiyoshi erzählt. Tattooing is very deep and when you go to the bottom, it's also very wide.
Ja. Okay.
Ja. Also es gibt einfach so viel zu lernen und
so
zu verstehen und auch um das Tätowieren zu verstehen, muss man, denke ich mal, auch das Alltagsleben und die Kultur erstmal lernen zu verstehen. Also beispielsweise, wenn du jetzt eine Figur mit Faltenwurf und Kleidung und so selber zeichnen möchtest, ohne jetzt auf irgendwelche Referenzen zurückzugreifen und das zu klauen, muss man ja erstmal verstehen, wie diese Kleidung überhaupt funktioniert, aus welchen Teilen sie besteht, am besten noch, wie die einzelnen Teile heißen. Und das ist schon ein großes Feld, was man da beackern muss, auf jeden Fall.
Wie viele Bücher über japanische Tätowierung oder über japanische Kunst hast du zu Hause?
Nicht genug.
Aber schon eine Menge wahrscheinlich.
Ich habe schon ein paar, ja, aber ich kratze echt an der Oberfläche. Also
krass, ne? Je mehr man sich beschäftigt, desto mehr merkt man, dass, wie wenig man weiß, so ungefähr.
Genau.
Ne? Oder was da noch für Türen aufgehen.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Das ist auch manchmal frustrierend, dass man sagt, so, boah, jetzt kaufe ich kein Buch mehr, da muss jetzt reichen, was ich weiß.
Ja, also mein Problem ist natürlich, dass ich in Japan Analphabet bin. Ich nehme mir immer mal vor, einen Volkshochschulkurs zu belegen. Einfach um es vielleicht, also wenn man es nicht lesen kann, dann steht man so ein bisschen vor verschlossenen Türen. Mhm. Also ich probiere zumindest, dass ich weiß, welche Bücher ich stehen habe, wo ich gucken muss, wenn ich ein bestimmtes Bild suche. Mhm. Wenn man dann irgendwann nicht mehr weiß, was man überhaupt hat, dann ist es ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber ich liebe Bücher und das ist auch etwas, wofür ich gerne viel Geld ausgebe, da bin ich überhaupt nicht geizig. Ich bin sonst vielleicht manchmal ein geiziger Mensch, aber bei Büchern definitiv nicht.
Mhm. Gab es in kürzer Zeit Tätowierer, Deutschland oder auch weltweit, keine Ahnung, die Japanisch nochmal für dich anders interpretiert haben und was du trotzdem irgendwie toll oder beeindruckend fandest?
Also
man denkt, man hat das alles irgendwie gesehen und dann kommt auf einmal jemand um die Ecke und dann denkt, ach krass, so kann man das ja auch machen, theoretisch.
Es gibt ja in Brasilien gibt's ja viele japanische Tätowierer, die jetzt nicht Japaner sind, sondern sind, also Brasilien hat eine relativ große japanische Community.
Genau, die haben auch irgendwie eine Connecke.
Genau.
Ne?
Mhm. Und da gibt es eine Menge gute Leute und die, ich finde, so ein bisschen einen eigenen Style, also so jemand wie Caio Pinheiro zum Beispiel, mhm. sein Bruder Thomas Pinheiro, mhm. Gabriel, der war mal bei uns zu Gast. Da gibt es eine Menge gute Leute und die sind, arbeiten sehr traditionell, aber irgendwie speziell, finde ich. Also
okay.
auch das diversifiziert und spezialisiert sich ja auch. Also mhm. das Tätowieren, das bleibt ja nicht stehen. Wie jede Kunstrichtung mhm. Entwickelt sich das weiter.
Ja.
Es gibt immer Menschen, die echte Innovatoren
mhm.
sind.
Mhm. Ja, zum Beispiel. Oder?
Beim Tätowieren.
Mhm. Wer waren für dich diese Innovatoren?
Naja, Philipp Löh zum Beispiel.
Mick.
Ne? Der Mick.
Ja.
Ja.
Mhm. Und Shige irgendwie auch,
Shige fand ich irgendwie damals. Auch. Und so ein Begriff wie Euro-Japanese, sowas hat ja vorher niemand gemacht. Ne?
Also Mike Grubendahl finde ich auch.
Ja, der ist klasse auf jeden Fall. Mike Rober.
Oh ja, den vergessen ja ganz viele immer.
Ja,
ne? Ja. Der Mick hat ganze Front von dem auch, ne?
Also er hatte auf jeden Fall mal ein Portfolio in seinem Studio von ihm stehen.
Ja, Horitomo finde ich auch.
Ja.
Beeindruckend.
Ja, ja. Ja, also die Liste kann man im Prinzip endlos fortführen.
Ja.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, so die allerersten Tätowierungen, also die dich wirklich gekickt haben und die du wirklich auch wahrgenommen hast, so, das waren japanische. Schon ne, in den 80er Jahren oder so.
Ja.
Und du wusstest, du hast ja gerade gesagt, dass du, dir war klar, vielleicht willst du da irgendwie mal hin, aber da muss ich erstmal die Basics lernen und so weiter und so fort. Hattest du das während deiner ganzen Tätowierzeit immer im Hinterkopf? Irgendwann will ich nochmal aufs Japanische gehen? Hat das immer so im Hintergrund gelodert und du dachtest so...
Vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst tatsächlich schon. Also ich bin ja, was das Tätowieren angeht, ein Kind der 90er. Also ich habe Tribals ohne Ende gemacht und ich finde auch tatsächlich, also das auch ornamental ist auch ein Tattoo-Stil, den ich sehr gerne mag. Habe ich sehr lange sehr viel gemacht und war ja auch in der Südsee unterwegs. Im Prinzip, also ich finde, meine drei Favorite Styles sind eigentlich ornamental, japanisch und wie soll man sagen, Western Traditional.
Western vielleicht, Traditional, ja.
Weil das sind die Sachen, die den Zahn der Zeit überdauern. Ne?
Ja.
Also die sind von der Bildsprache so angelegt, dass sie einfach als Tätowierung auch nach 40 Jahren noch gut aussehen.
Was hattest du da, als ich bei einmal auf deinen Arm da gelinst habe, 96, was hast du zu der Zeit so tätowiert? War das so auch alles, was reinkam?
Ja, ich habe natürlich ein bisschen von allem gemacht. Das war, was man damals als Tätowierer, wenn man frisch anfängt in einem Studio, das musste man so machen und das kannte ich auch gar nicht anders und habe ich auch überhaupt nicht hinterfragt. Ne? Mhm. Also ich wusste schon damals, es gab so Leute wie Philipp Löh oder Mick, die echt straight ihren Weg gegangen sind. Mhm. Das habe ich immer bewundert, da wollte ich hin, aber ich habe halt in meiner eigenen Realität festgesteckt, sage ich mal. Ne? Und das, man muss erstmal überhaupt auch die Kunden finden, die
eben.
Einem das Vertrauen und den Respekt entgegenbringen, ihren Körper einem da anzuvertrauen. Ne?
Ja.
Und da muss man natürlich dann entsprechend auch die Arbeiten vorweisen können.
Das denke ich halt auch total oft so. Ich denke immer so, also du kannst mir das wahrscheinlich am allerbesten beantworten, aber ist Berlin eine Stadt für eine gute Stadt für japanische Tätowierung? Weil ich höre ganz oft von befreundeten Tätowierern aus Berlin so, ja, also von 4 Terminen, da kommt einer nicht, weil er zu viel gefeiert hat oder die Kohle nicht hat oder so. Und die wollen dann eher so kleinere Sachen, weißt du, so in eine Sitzung bloß. Und dann denke ich mir so, okay. Und dann kommt Jan Kurze und macht da so irgendwie 1,50 Meter Backpieces. Du lachst schon, ey.
Ja, also Berlin ist schon ein bisschen speziell.
Ja, genau.
Das stimmt schon.
Ja.
Aber es ist eine große Stadt mit fast 4 Millionen Einwohnern.
Ja.
Hat einen Flughafen, hat eine Anbindung, bietet auch kulturell neben dem Tätowieren was, also ich sag mal, für Leute von außerhalb, jetzt mal eben ins Flugzeug steigen, EasyJet nach Berlin fliegen, sich tätowieren lassen,
klar,
funktioniert. Insofern, ich habe eine ganz gute Kundschaft. Also ich habe zum Glück nicht so viel mit dem, was du eben sagtest, mit No-Shows zu tun oder Leuten, die dann kein Geld haben.
Ja, aber es gibt's halt.
Aber das, da ist was dran. Das ist ein bisschen Klischee, aber Klischees sind ja oft wahr. Also Berliner können schon manchmal ein bisschen schwierig sein, ja.
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 Und deinen langjährigen Kollegen, Freund Fide, den hattest du damals auch bei Tattoo Obscur kennengelernt?
Genau, wir haben uns tatsächlich bei Tattoo Obscur kennengelernt und ja, sind dicke Kumpels geworden über die Jahre.
Sofort oder hat es ein bisschen Anlauf gedauert?
Ja, ne, wir haben uns schon gut verstanden.
Beide aus dem Norden auch so ein bisschen.
Beide aus dem Norden, beide Fischköppe, genau, ja.
Und, beide einfach nie miteinander gesprochen. Aber so hat man auch keinen Streit.
Da kannst du auch keinen Streit geben, genau.
Wenn du so kurz nicken, so. Jo. Ja.
Ja, und wir sind beide auch, glaube ich, wir sind beide nicht so Menschen mit so riesigen Egos, würde ich mal sagen.
Ja.
Insofern hat auch so eine Arbeitspartnerschaft über die Jahre dann einfach immer ganz gut funktioniert. Ne? Dass dann nie der eine, glaube ich, das Gefühl hatte, groß im Schatten des anderen zu stehen oder so.
Mhm.
Was es da manchmal so für Dynamiken gibt, die sowas schwierig machen können. Ne?
Ja. Ja, und es war auch relativ schnell. Ihr wart echt immer so kam so als Tandem rüber. Immer war immer Jan und Fide so. Immer
ja, ich weiß. Das war teilweise ja schon, etwas groteske Züge angenommen. Ja. Ja, aber ey, ich finde das, also ich habe da überhaupt kein Problem mit, ich finde das gut.
Dachten schon mal Leute, dass du Fide wärst und umgekehrt?
Ja, auf jeden Fall, klar. So ist das, ja, das ist,
wer hat dich tätowiert? Jan oder Fide?
Ja, also ich bin auch schon oft auf Conventions irgendwie, ey Fide, und ich glaube auch schon mal, das ist schon mal vorgekommen. Ja.
Okay. Und irgendwann habt ihr euch auch gesagt, so komm, wir machen einen eigenen Laden für immer?
Ja, wir haben dann ja, das ging relativ schnell eigentlich. Also wir haben beide bei Berit gearbeitet für ein paar Jahre und dann kam halt diese Idee auf, das zu tun. Ich denke mal, wie das den meisten jungen Tätowierern geht, irgendwann willst du dann Flügge werden und dein eigenes Ding machen. Und dann war es einfach auch einfacher, sowas zu zweit zu machen. Ne? Also die Verantwortung und den Stress und alles zu teilen, das ist nicht schlecht, finde ich.
Habt ihr das im Vorhinein so einen Fahrplan geschmiedet, das sagt so, pass auf, du machst das ist dein, das sind deine Felder, die du beackerst?
Nee, gar nicht. Wir sind ziemlich
beide machen alles.
Beide planlos, also ziemlich planlos rangegangen.
Ja.
Wir sind leider beide nicht die besten Geschäftsmänner, würde ich sagen. Mhm. Aber ey,
wie äußert sich
das? Geld ist auch nicht alles.
Ach so.
Nee, es funktioniert ja alles.
Ja, mehr kann man immer machen, so.
Mehr kann man immer machen, ja.
Von welchem Tätowierer hast du in deinem Leben am meisten gelernt? Und warum?
Ich glaube von Mick.
Ja.
A, weil ich mich von dem den ganzen Rücken habe tätowieren lassen.
Aber da konntest du ja nichts sehen.
Ja, das stimmt, aber das, ich meine, zugucken ist super, keine Frage.
Ja.
Aber das ist ja längst nicht alles. Also was ich bei ihm ziemlich gut fand und sehr beeindruckend war, immer einfach die Art, wie er mit seinen Kunden umgeht und die Offenheit, mit der er Informationen teilt. Und er ist einfach ein cooler Dude.
Mhm.
Ja. Und da habe ich viel rausgezogen. Also gerade, was wenn es darum geht...
Du hast einen großen Drachenkopf auf dem Rücken, ne?
Genau, ja. Also wenn es darum geht, wie ich die Kunden behandle, wie ich den menschlich gegenüber trete, wie ich vielleicht auch jemanden ein bisschen in die richtige Richtung schubsen kann.
Ohne dass es so offensichtlich.
Ohne dass es jetzt irgendwie manipulativ oder so rüberkommt. Aber manchmal ist es schon ganz gut, wenn man so, also gerade im Tattoo-Prozess, wenn es um Design-Prozess geht und wenn man noch in der Phase ist, darüber zu diskutieren, was wie wohin kommt, wenn man da ein bisschen das Steuer in die Hand nimmt und die Leute so ein bisschen versucht, in die richtige Richtung zu drängeln.
Und das hast du von ihm gelernt?
Da habe ich mir viel von ihm abgeguckt.
Das heißt ja eigentlich, dass er dich so ein bisschen in die Richtung gedrängelt hat. Naja, daran
als, ne? Ich bin natürlich auch, glaube ich, mit einer Idee zu ihm gekommen, die er jetzt von vornherein ganz gut fand.
Ja, okay. Aber gut, er hat wahrscheinlich auch mit anderen Kunden gesprochen, als du mal da warst oder so.
Ne? Ja, genau. Ja, und es war immer ein tolles Erlebnis, sich bei ihm tätowieren zu lassen. Ne? Auch dann irgendwie über Nacht nochmal essen gehen und irgendwann mal war ich bei ihm dann. Genau, das war, als Miyazo da war. Also ich mich habe von Miyazo tätowieren
lassen. War das in Retobischen oder in der Spiegelgasse noch in Zürich?
Nee, das war nicht mehr in der Spiegelgasse, er war zwischendurch dann nochmal woanders in Zürich.
Aber in Zürich?
Es war noch in Zürich, genau.
Ja, okay.
Und da spielten dann die Super Suckers und dann sind wir abends noch auf Konzert gegangen. Mhm. Und das war immer gut.
Ja. Wie oft warst du dann bei ihm? Weil so ein Rücken dauert ja auch. Oder war der damals schon so schnell?
Er war tatsächlich dann auch irgendwie 2-3 Mal in Berlin. Also er hat mich dann auch bei uns im Studio tätowiert.
Das wusste ich gar nicht. Ja. So Ende der 90.
Nee, wann das war so, das muss Anfang 2003, 2004, 2005 irgendwie so rum gewesen sein. Ja.
Ah, okay. Und dann war er bei Für Immer oder bei Hotel Obscur?
Der war auf der Convention. Und
echt jetzt?
war damals mal kurz mit Sabine Gaffron befreundet.
Ah, okay.
Und die war ja auch in Berlin.
Ah, okay.
Dann und war so der kam das. Und dann haben wir irgendwie eine kurze Session bei uns im Studio gemacht. Ja.
Ah ja, okay.
Also ich war, glaube ich, vielleicht 4-5 Mal in Zürich. Er ist ja so schnell.
Ja. Und hast du dich irgendwann mal bewusst hingesetzt oder vielleicht auch mal dem Fide gesagt, keine Ahnung, vielleicht gab es ja dann ein Erlebnis, wo du gesagt hast, boah Fide, pass mal auf, ich glaube, ich will das Japanische jetzt echt mal machen und ich ziehe das jetzt einfach mal durch.
Nee, das ist eigentlich ein langer, so ein schleichender Prozess gewesen.
Dass immer mal wieder Leute sowas haben wollen.
Es kam dann immer mehr und immer mehr und wenn man dann erstmal, wie gesagt, ein bisschen ein Portfolio hat, wo man ein paar vorzeigbare Sachen hat, dann irgendwann verselbstständigt sich es ein bisschen.
Und das kann man ja dann auch steuern. Dann packt man irgendwann in die neueste Mappe nur noch diese Arbeit.
Ganz genau. Und dann fängt man halt auch an, Sachen, die man dann nicht mehr unbedingt so machen möchte, dann nimmt man sie einfach nicht mehr an. Ne?
Ja, klar.
Ja. Das ist halt so ein bisschen die privilegierte Position, die man irgendwann hat, wenn man das schon ein paar Jahre macht, dass man sich so ein bisschen die Rosinen rauspicken kann. Das ist auch das, was mich, was meine Motivation erhält und warum es halt immer noch Spaß macht. Ne?
Mhm. Muss man sich da am Anfang überwinden, wenn du jahrelang quasi auch Streetshop warst und Dienstleister auch ein Stück weit, dass man irgendwann dem Kunde sagt, so, ey, sorry, ich bin der Falsche dafür, ich mach das nicht.
Ja, muss ich lernen, also ich speziell auch, weil ich immer noch zu vielen Dingen Ja sage, also da muss ich noch an mir selber arbeiten. Ja, definitiv.
Machst du das selber oder habt ihr einen Shop-Guy, der da schon so Zwischenpuffer ist?
Haben wir, wir haben eine Shop-Managerin, die macht das ziemlich gut, dass sie das schon mal so ein bisschen vorsiebt.
Türsteher-mäßig so.
Ja.
Mit deiner Idee kommen sie hier nicht rein.
Wir sind ja auch jetzt nicht mehr nur noch zwei bei uns im Laden, insofern wir haben ja noch ein paar andere Leute, die bei uns arbeiten und dann das verteilt sich dann eigentlich immer ganz gut. Ja.
Wie schwer fällt dir das so, Chef zu sein, wenn mal einer Mist baut oder so? Weil fällt dir schwer.
Ja, ich glaube, ich bin kein guter Chef. Das ist auch etwas, was man wirklich lernen muss. Ich weiß auch nicht, ich meine, was ist
ein... Kann der Fide das besser als du, oder?
Nee, ich meine, kennt ja jeder, ne, dieses Good Cop, Bad Cop Ding.
Und ihr seid beide Good Cop.
Wir sind beide Good Cops. Das
funktioniert. Ich habe mir jetzt voll gedacht, ey. Kannst du nicht mal Bad? Nee, Alter.
Ja, voll.
Okay.
Ja, das ist manchmal schwierig. Also im Moment haben wir ein super Team. Das funktioniert ziemlich gut. Vielleicht haben wir auch über die Jahre einfach noch mal ein bisschen mehr gelernt, was das Thema Chefsein angeht. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich noch viel Luft nach oben habe, sag ich mal. Könnte noch besser werden.
Hast du schon mal die Schnauze voll gehabt?
Du meinst vom Tätowieren an sich? Nee, das tatsächlich noch nicht. Also ich habe, also das, was diese Alltagsreibereien, diese administrativen Dinge, die so ein Shop mit sich bringen, klar, dieses Hamsterrad, das nervt manchmal. Also ich hatte jetzt speziell während der Pandemie kurzzeitig mal so ein Gedanken, so ein Private Studio, das ist ja auch super, da stört einen keiner.
Ja.
Ne, da kommt keiner reingelatscht. Mhm. Aber ich finde...
Man kann aber auch so ein bisschen zum Eremit werden.
Ganz genau. Auch, ne? Es fehlt dann der Austausch. Und ey, Tätowieren kommt von der Straße und irgendwie gehört es da auch hin. Mhm. Also man ist ja, irgendwo ist man da auch doch Dienstleister. Also ich würde schon sagen, Tätowieren ist Kunst. Ich würde mich auch als Künstler schimpfen. Mhm. Aber ohne die Leute, die Tattoos bekommen, kannst du nichts machen. Und denen muss man einfach auch großen Respekt entgegenbringen. Und ich finde, auch wenn man denn schon einen Laden hat, dann ist es auch schön, wenn die Türen offen sind. Mhm. Dass man da nicht...
Ja, da kommt ja auch das Leben rein so.
Ganz genau. Mhm, ja. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile. Natürlich ist auch diese Art, wie die Japaner das machen, in einem kleinen Apartment irgendwo im 14. Stock.
1-zu-1-Situation so, ne?
Das hat auch was, hat definitiv seine Vorteile. Mhm. Aber es ist nicht das, wo ich herkomme, wie ich es gelernt habe. Mhm. Und ich würde es dann für mich auch ein bisschen aufgesetzt finden,
wenn
ich das so machen würde. Also vielleicht, also ich...
Der große Hori Kurze.
Ja, um Gottes Willen, genau, ja.
Hori Kurze, klingt irgendwie gut. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, klar, ist wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich ein Tresen bei euch im Laden, aber ich denke mal, da, wo du arbeitest, ist schon eine ruhige Ecke, wo du mit dem Kunden
so bist. Ja, wobei, oder? Wir sitzen auch, also wir sind zu zweit in einem Zimmer.
Ah, okay. Mit wem arbeitest du? Fide?
Nee, Fide ist ein Raum weiter. Ich arbeite mit Kanto gerade in einem Raum. Mhm. Aber mit dem funktioniert das auch super und... manchmal ist es natürlich, wenn wirklich alle gleichzeitig da sind und das dann so ein Taubenschlag ist, das kann nerven, aber das kann auch mal gut sein. Das kommt auch immer auf die Person an, die man gerade tätowiert. Ich kenne es ja nun, ich weiß, wie es sein kann. Mhm. Manche Leute finden es super, manche finden es eher nicht so gut. Mhm. Also vielleicht kommt der Tag nochmal, wo ich mich ein bisschen mehr ins kleine Zimmerlein zurückziehe.
Wie viele deiner Kunden sind zu Freunden geworden? Gibt's sowas?
Ja.
Ja?
Klar, das gibt's.
Ja? Also so richtig Freundschaften?
Ja. Das sind jetzt nicht Hunderte
Natürlich
oder
nicht.
Dutzende.
Aber selbst wenn es drei sind,
ja,
oder so
ist aber das doch, schon. Da würden mir so 2, 3, 4 einfallen, wo es ist. Ja.
Ja. Mhm. Dadurch, dass du auch Kinder hast und so, Urlaub und so, machst du bewusste Pausen im Jahr, in Ferien und sowas?
Also tatsächlich...
Tätowierer tendieren ja schon dazu, immer durchzuackern.
Bevor ich Kinder hatte... War das so? Da waren alle meine Reisen, haben sich ums Tätowieren gedreht eigentlich. Mhm. Das hat sich ganz krass geändert, seit ich Kinder habe. Also der klassische Familienurlaub. Also ich bin immer gerne am Meer. Mhm. Wir haben jetzt also die letzten, Gott, meine Tochter ist jetzt 17. Mhm. Seitdem sind meine Urlaube eigentlich mit der Familie sind immer tattoofrei gewesen. Mhm. Ja. Wenn ich dann mal Trips gemacht habe, die sich ums Tätowieren drehen, habe ich die alleine gemacht.
Ja.
Inzwischen sind die Kinder groß genug, dass ich, also mein Sohn würde gerne mal mit nach Japan kommen. Das will ich auch unbedingt mal mit ihm machen.
Wie alt ist er?
Der ist 15.
15, ja.
Ja,
ja.
Ja, der ist so ein bisschen Manga-affin und so. Und das, der würde das gerne machen. Mhm. Der spricht tatsächlich auch schon ein paar Worte Japanisch.
Ach was!
Hat er sich selber beigebracht, ja.
Das heißt, er spricht schon mehr als du, oder?
Ja.
Ah, geil, ey. Oh Vater, du verdienst damit dein Geld, ey, so ein Aufschneider.
Loser.
Geil. Wenn deine Tochter 18 wird und einen Tag später sagt, Papa, ich will ein Tattoo von dir, was sagst du?
Ja, super.
Ja?
Ja. Ich habe ihr tatsächlich gesagt, ey, ich tätowiere dich erst, wenn du 18 bist.
Ja, ja.
Und da hat sie sich bisher auch, also sie ist jetzt nicht irgendwo losgegangen mit 16 und hat sich in einer anderen Bude was Kleines machen lassen.
Oh.
Ja. Ja, da wäre ich natürlich sehr stolz drauf. Ja. Also ich würde ihr natürlich am liebsten gleich einen Half-Sleeve machen. da muss ich sie noch mal ein bisschen bearbeiten.
Ja. Was wäre denn, wenn die mit so, ich meine, es gibt ja auch diese, wie heißen sie hier, diese Ignorant oder so Style, weißt du, so ingerotzt, wenn die das geil finden würde, würdest du da die Hände über den Kopf zusammenschlagen?
Ich würde es natürlich irgendwie nicht so richtig gut finden, aber...
Mach dahin, da kann man es besser covern. So.
Nee, ich würde es, genau, solche Tipps würde ich ihr dann geben und ich würde es dann natürlich selber auch nicht machen.
Ja, klar.
Aber wenn das so ist, dann ist das so.
Hm.
Ja, ich tätowiere jetzt tatsächlich im Juni, glaube ich, eine Freundin von ihr, die ist dann 18.
Aha.
Und die will... die will einen Oktopus haben, das in schwarz-grau. Das fand ich eine coole Idee.
Okay.
Da kann man, glaube ich, was Schönes draus machen.
Und dann auch mit japanischem Hintergrund und so?
Nee, nee, erstmal ohne Hintergrund.
Ja. Welche Stelle?
Oberarm,
Kugel.
Ja, ja, das ist voll okay.
Kann man gut draufsetzen da.
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Ihre Eltern werden mich wahrscheinlich hassen, aber nein.
Ja, das denn? Ja, der Papa von der... ja, geil. Was denkst du, wie lange oder wie lange möchtest du tätowieren?
Solange ich es kann, glaube ich. Vielleicht nicht in der Intensität wie jetzt noch. Mhm. Aber das ist.
Was ist denn die Intensität? Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Ist ein Termin, hast du mehrere?
Ja, ich versuche meistens wirklich nur einen Termin am Tag zu machen. Mhm. Aber das ist ja mit Vor- und Nachbereitung etc. Gut, ich habe einen relativ normalen 8-Stunden-Tag, würde ich sagen.
Okay.
Ja. Jetzt mal nicht mit eingerechnet Entwurfsarbeiten, solche vorbereitenden Dinge, Recherche. Das
zeichnest du morgens oder abends?
Morgens. Meistens morgens.
Abends gar nicht, weil muss auch mal Feierabend sein. So.
Ja, da habe ich meistens nicht mehr die Energie da. Also ich merke bei mir, da kommen morgens kommen die besseren Sachen bei raus.
Ja, Kaffee und los.
Genau, ja, da bin ich irgendwie frischer und klarer im Kopf. Ja, und das ist noch nicht so ausgebrannt. Mhm. Also was ich sagen wollte jetzt, ich denke, ich würde das so lange machen, wie ich es noch kann. Also irgendwann machen sind die Augen nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Mhm. Und das krumme Sitzen ist auch auf Dauer nicht so toll. Mhm. Aber
meinst du, es gibt auch Tätowierer, die mit zunehmendem Alter die Sachen also einfach immer gröber machen müssen, weil die Augen mit den kleinen Details dann auf Dauer nicht mehr so zurechtkommen?
Ja, das mag sogar miteinander zusammenhängen. Ja, ja.
Habe ich dich gerade auf eine gute Idee gebracht?
Simplify. Ja. Ja. Ich habe ja jetzt vor, mein Gott, wann war es? Im Dezember war der Andreas bei uns in Berlin.
Und Andreas Köhn, ja.
Ja, der Andreas Köhn, genau. Mhm. Und hat sein Seminar gemacht.
Maschinen und Farben.
Ja. Und da gab es dann halt auch nochmal Nadellöten, was ich ja früher viel und oft, also wir mussten ja früher, haben wir einen Tag die Woche, war nur mit Nadellöten.
Klar, geblockt.
Und als wir das dann wieder gemacht haben, habe ich gemerkt, Alter, ich kann das ja gar nicht mehr richtig sehen und so.
Man muss es immer weiter weghalten.
Ja, ja, das war gar nicht so einfach.
Ja.
Bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss.
Wer war da noch so im Seminar?
Im Prinzip unsere ganze Crew, cool, aus dem Laden, ja. Und ein, zwei Leute aus Berlin und dann hier Carlo Sohl war da. Mhm. Oh Gott, ich will jetzt niemanden vergessen, insofern erzähle ich sie jetzt gar nicht alle auf.
Ja.
Wir waren so, ich glaube, 7 oder 8 und jeweils über 2 Tage. Insgesamt waren es, glaube ich, 13, 14 Leute,
ja,
die da waren. Ja.
Ja. Der Andreas macht ja wirklich diese ganz tolle Convention, wegen der wir ja auch hier sind. Besuchst du noch andere Conventions?
Oh Gott, wann war die letzte andere? Ich war jetzt die letzten Jahre.
Ja gut, die letzten 2 Jahre
war sowieso gar nichts. Und davor, du siehst, ich muss schon überlegen.
Ja,
es ist weniger geworden. Früher habe ich bestimmt 4, 5 Conventions im Jahr gemacht, mhm, was jetzt ja auch nicht so viel ist. Andere machen das jedes Wochenende, verbringen ihr Leben im Flugzeug
quasi. Ja.
Ja. Also meine besten Erlebnisse waren eigentlich immer die Conventions, wo man lange und weit reisen musste, so Dinge wie Samoa zum Beispiel.
Ja, krass,
oder
ja.
Ich habe ganz, das war auch bei meinem ersten San Francisco-Aufenthalt, gab es eine National Convention in San Francisco.
Mhm.
Das war auch ein Wahnsinn. Da bin ich natürlich nur als Besucher da gewesen, mhm, nicht als Tätowierer.
Ed Hardy gearbeitet? Oder?
Da war Ed Hardy, ja, krass, ja. Da war Horiyoshi, da war Philipp Lö.
Ja, ja.
Also da waren Kari Baba.
Mhm.
Großartige Leute auf jeden Fall.
Mhm. Warst du auf der Tokyo Convention 2000? Die war ja auch sehr legendär.
Nee, da war ich nicht. 2012, da war ich auf der Tokyo Convention, ja.
Ah, ja.
Nee, auf dieser einen Veranstaltung, wo ich tatsächlich auch diverse Bilder mal im Magazin gesehen habe, da war ich nicht, ne?
Ja, da irgendjemand macht eine Instagram-Seite, die heißt, glaube ich, Tokyo Tattoo Show 2000. Und irgendwer hat da so ein Fotoarchiv und da werden immer ganz viele Bilder. Muss man,
okay, cool.
Muss ich dir mal gucken, wenn ich das finde.
Das müsste man mal mit Samoa machen.
Ja. Gab es da jemanden, der viel fotografiert hat?
Ja.
Aber Tätowiermagazin war ja damals ein großer Bericht drin.
Es gab da 2 Veranstaltungen sogar. Es gab die eine, die 99, und dann ist ja der Paolo leider gestorben, der das gemacht hat damals. Ja. Das war ja auch ein super Typ, Paolo Soloappel.
Ja.
Also der war echt das Bindeglied zwischen Polynesien und...
Und der nicht von seiner eigenen Frau irgendwie... ermorchelt,
der
oder
wurde
was?
Tatsächlich von seiner eigenen Frau umgebracht.
Alter.
Das ist ein Eifersuchtsdrama.
Ja. Hat ja der Heiko ja auch in meinem Podcast, glaube ich, erzählt. Ne?
Ja, ganz, ganz, ganz traurige Geschichte. Also, what a waste of
everything.
Human Genius. Ja, schade.
Ja. Ich frage mal ganz eigennützig, hast du Podcasts von mir gehört schon?
Ich habe 2, 3 von dir gehört, ja.
Welche waren das?
Ich habe die Folge gehört mit dem Dieter aus Köln. Die fand ich super.
Okay.
Ja. Was habe ich denn noch gehört? Was ist die mit Heiko? Ich glaube, ja.
Okay.
Ja. Ich muss gestehen, ich...
Alex Reinke kann ich, fand ich auch gut.
Vor allem, hast du auch gemacht, ja?
Ja, ja. Okay. Hier, spontan, vor 2,5 Jahren.
Ah.
Der stand auf, ich wusste noch nicht, was der arbeitet. Und da gab es meinen Podcast ja noch gar nicht.
Also ich habe ihn damals auch kurz getroffen, als er hier war. Ja. Ja, cool, dann muss ich auf jeden Fall mal reinhören.
Ich glaube, die erste Folge, ist die allererste Folge, die ich veröffentlicht habe. Und den habe ich spontan angequatscht. Und er ist mal so, er ist ja auch ein sehr kluger und so reflektierter Typ so. Und er hat mich erstmal total skeptisch gemustert. So, weiß ich, schon 5 Bier drin so.
Er kannte dich gar nicht persönlich vorher,
oder? Nee, und den Podcast gab es ja noch nicht.
Ah, okay.
Ne? So, da kommt irgend so ein halb besoffen auf einer Convention. Ey, ich will dich interviewen, so, bla. Und er so, aber ich habe ihn dann überzeugt, weil, ne, ist ja auch so ein bisschen mein Beruf. Und dann saßen wir da am nächsten Tag und hat wirklich sehr ehrlich erzählt über die ganze Horiyoshi-Geschichte und so. Und
das muss ich mir unbedingt mal anhören. Das
ist die allererste Folge tatsächlich. Ja,
ja, ich fühle mich ja sehr geehrt, dass du mich hier eingeladen hast.
Sehr gerne.
Hoffe, mein Gestammel kommt an bei den Leuten.
So, wir kommen jetzt aber tatsächlich auch zum Ende, weil ich habe ja auch noch einen anderen Podcast heute vor der Brust, noch einen Live-Podcast.
Ja, ja, der ja nun leider mit Fide und mir nicht geklappt hat.
Aus familiären Gründen.
Familiären Gründen, ja.
Genau. Gruß an Fide.
Genau.
Nächstes Mal. Und deshalb stelle ich dir meine traditionsgemäß letzten beiden Fragen. Und da du ja noch nicht so viele von meinem Podcast gehört hast, hast du das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Aber die Fragen,
stimmt, genau.
Die Fragen sind, was kann der Mensch Jan Kurze gut und was kann der Mensch Jan Kurze nicht so gut?
Okay, was kann er gut?
Von sich selbst in der dritten Person sprechen.
ich glaube, ich kann ich halte mich für einen ruhigen, ausgeglichenen Menschen. Also ich,
so wirkst du auch tatsächlich.
Ja, ja. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich kann gut zuhören, aber ich glaube, ich kann mich ganz gut selber zurücknehmen und auf andere Leute eingehen. Ich kann mich ganz gut in den anderen hineinversetzen. Also wie sagt man,
empathisch.
Ja. Wobei ich jetzt mich nicht irgendwie als sozial sehr kompetent bezeichnen würde. Mhm. Also ich bin manchmal ein bisschen soziophob. Mhm. Aber doch, ich kann mich ganz gut in andere Menschen reinversetzen. Ja. Ja.
Was kannst du nicht so gut?
Was kann ich nicht so gut? Ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig. Ich bin kein guter Chef. Ich habe tatsächlich, also obwohl ich mich, denke, ganz gut in Menschen reinversetzen kann, habe ich Schwierigkeiten, vielleicht sie anzuleiten und in die richtige Richtung zu bringen. Ich habe zum Beispiel auch nie, wollte nie einen Lehrling haben, weil ich denke, es ist mir eine viel zu große Verantwortung.
Mhm.
Ja, ich höre manchmal nicht gut zu, tatsächlich, leider. Mhm. Da muss ich auch an mir arbeiten.
Mhm.
Ja. Und vielleicht bin ich manchmal ein bisschen geizig.
Okay.
Ja.
Mhm. Eine finale Frage noch, weil mir die jetzt gerade so eingefallen ist. Ist Tätowierer ein Beruf, wo man viel mehr über andere Menschen lernt als in fast allen anderen Berufen?
Ja.
Weil die Leute sich öffnen auch mehr, ne?
Ja, halb pur, halb Psychologe, sag ich mal. Ja.
In der Reihenfolge.
Oder auch umgekehrt.
Jan, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke
dir. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Es war mir eine Ehre.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.